aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gern mit dir übers Klein- und Großsein sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Thekla, einer Bildungseinrichtung für professionelle Online-Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Bindungspädagogik. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Das gleichzeitig Klein- und Großsein, darüber wollen wir heute sprechen. Und das klingt schon sehr, wie soll ich sagen, kalenderbuchartig. Was haben Sie sich denn da drunter vorgestellt, Frau Himmlau?
Man merkt, dass ich das Thema vorgeschlagen habe.
Findest du?
Ja, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, dass wir kulturell und gesellschaftlich irgendwie so eine Verkürzung der Kindheit oder des Kindlichen beobachten können, auf ganz vielen Ebenen, dass sozusagen die Kindheit als Lebensphase, die ja oft assoziiert ist mit bestimmten Dingen, also mit Spielen, aber auch mit, sag ich mal, Kinderklamotten, Kinderzimmer, Kinderhobbys, ne, kindlichen Verhaltensweisen, dass die immer mehr Ungeduld begegnet in unserer Gesellschaft, dass ich das Gefühl habe, dass viele Eltern heute bewusst oder unbewusst kaum abwarten können, dass ihre Kinder endlich groß werden, dass sozusagen gewisse Dinge immer früher passieren in Kinderleben, dass man Kinder immer früher so ein bisschen auch in Erwachsenenwelten reinpusht und gleichzeitig dann oft total überrascht und schockiert ist, wenn dann 10, 11, 12-Jährige schon quasi wie Teenager sein wollen. Und dann sagt man, ihr seid doch noch Kinder, was habt ihr auf Social Media verloren oder so. Ne? Also es gibt da so einen seltsamen Kontrast. Es ist immer natürlich auch ein bisschen schwierig, da mit so gefühlten Evidenzen zu argumentieren. Aber was ich beobachte, ist, dass sehr, sehr viele Kinder in Sachen Kleidung zum Beispiel schon sehr früh quasi erwachsen angezogen werden. Weißt du, was ich meine?
Das wollte ich auch gerade sagen. Das Erste, was mir einfiel, war auch so, also meine Turnschuhe gibt es auch in Größe, keine Ahnung, 31 oder irgendwie sowas.
Ja, ja?
Also
auch in 25 wahrscheinlich.
Genau. Ja. Genau, und auch Hosen und Klamotten. Also das wirklich sagst du, du kannst so Duos, keine Ahnung, Mutter, Tochter, Vater, Sohn oder wie auch immer sehen, genau, die quasi gleich angezogen sind, weil sie einfach, genau.
Und wenn wir vielleicht bei dem Punkt erstmal anfangen, also die Kindheit als Lebensphase hat ja historisch ganz lange gar nicht so einen Stellenwert irgendwie gehabt, sondern Kinder galten einfach als unfertige Menschen und billige Arbeitskräfte und dann kam so Rousseau und die Entdeckung der Kindheit und diese Idee, Kindheit ist eine besondere, kostbare, schützenswerte Phase und Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsene, sondern Kinder brauchen bestimmte Dinge für ihre Entwicklung. Die brauchen Spiel, die brauchen Explorationsräume. Und da entstand dann auch die Idee nach und nach von zum Beispiel Kinderkleidung. Wie muss Kleidung für Kinder aussehen? Und in der Nachkriegszeit ist dann sehr stark sozusagen auch unter Einfluss der Entwicklungspsychologie und Pädagogik diese Idee entstanden, Kinderkleidung muss praktisch sein. Kinderkleidung muss Bewegungsfreiheit zulassen. Kinder müssen in Kleidung ihren Körper bewegen können, müssen klettern und krabbeln und Sachen machen können, müssen rennen können. Kinderkleidung muss robust sein. Kinderkleidung muss auch für Kinder eher bunt und farbenfroh sein, damit sie in diese kindliche Lebenswelt passt. Ich muss jetzt auch sofort wieder einschränken. Jungskleidung war immer ein bisschen auch anders als Mädchenkleidung und Mädchen wurden teilweise auch in Petticoats gesteckt und sollten hübsch aussehen und nicht auf Bäume klettern, damit die schöne Strumpfhose nicht zerreißt. So, ne? Also das gab es natürlich alles auch. Aber wenn man sich so anschaut, Kinderkleidung der 70er, 80er Jahre, dann waren das eben oft für Jungs wie für Mädchen irgendwelche bunten Latzhosen, ja, irgendwelche relativ weit geschnittenen Pluderhosen, Pullis, oft in sehr klaren Farben mit auch klar, sag ich mal, kindlichen Motiven, also kleinen Bären und Hunden und Elefanten und sowas drauf. Oft sehr bunt, sehr fröhlich, auch so, dass man da teilweise im Nachhinein Fotos anguckt und denkt, bisschen cringe, ja, also so halt so dieses, bist du in Farbkasten gefallen, aber auf jeden Fall orientiert an Bequemlichkeit, Bewegungsfreude, Robustheit und auch an dieser Idee, dass eine Kindheit bunt sein soll. Und das war auch der Klassiker, was so Spielzeuge anging. Also so ein typisches 70er, 80er Jahre Kinderzimmer war wenig kuratiert, also nicht so hübsch mit bemalten Wänden und so oft designt, wie man das jetzt heute teilweise auf Instagram sieht. Aber die Spielsachen da drin waren oft in Primärfarben gehalten. Also gerade die für kleine Kinder, die hatten oft so Holzspielzeug oder irgendwelche Plüschtiere und die waren oft rot, gelb, grün, blau. So, und dann galt das so als angemessen für Kinder. Kinderwagen hatten oft bedruckte Stoffe mit kindlichen Motiven, sowas in der Art. Die kindliche Welt war ästhetisch relativ stark von dem Geschmack und der Welt der Erwachsenen abgegrenzt. Ein Kinderschreibtisch musste nicht aussehen wie ein Erwachsenenschreibtisch in klein, sondern hatte bunte Knöpfe und Scharniere oder sowas. Kinderbettwäsche war klassischerweise bunt mit kindlichen Motiven drauf. Kinderhandtücher, Kinderwaschlappen, ne? Also das war alles so ein bisschen markiert durch Farbgestaltung, optische Gestaltung als, das ist für dich, Kind, das soll dir gefallen, das soll bunt und fröhlich und lebensfroh sein und das passt sozusagen in deine Welt.
Ja, also im Großen und Ganzen stimme ich zu. Ich hatte kurz überlegt, ob man argumentieren könnte, dass Farbe vielleicht damals generell eine größere Rolle gespielt hat. Habe ich noch so überlegt, weil du ja auch die 70er zitiert hast. Also die hatten schon viel mehr Farbe, glaube ich.
Die hatten viel Erfahrung mit Farbe, meinst du, so Flower Power?
Nee, die waren halt einfach bunter. Also sozusagen, wenn du dir jetzt, keine Ahnung, die Gestaltung der Olympiade 72 hier in München anguckst, auch die hatten schon den Regenbogen und so, weißt du? Also da waren auch diese ganzen knalligen.
Ja, und die Autos waren bunter.
Ja, genau, also sozusagen rote, grüne, gelbe, blaue Autos. Also, aber das soll deine These nicht schmälern. Wo ich wirklich mitgehe, ist dieses, es war viel klarer, das ist für Kinder, das ist für Erwachsene. Also ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht auch sowas war, um einen gewissen, auch einen Freiraum und auch einen Schutzraum zu markieren. Also zu sagen, Achtung, das ist ein Kind. Ja, also weil du ja argumentierst, die Pädagogik setzt sich ja sozusagen erst über die Jahrzehnte durch. Ja. Das ist ein Kind, für das gelten andere Regeln und wir gestehen sie ihm auch zu durch unter anderem die Farbgebung, durch die Klamotten und sonst was. Also so eine Art Welpenschutz und auch so eine, so eine gewisse Art, großes Wort, Selbstermächtigung.
Ja, also ich glaube, man kann daraus durchaus aus zwei Perspektiven blicken. Ne? Man kann sozusagen diese abgegrenzte Welt der Kinder, die Kindheit derer, die heute Kinder haben, oft noch sehr stark geprägt hat. Man kann das sozusagen als ein Empowerment lesen, im Sinne von die geschützte Welt, in der Kinder sein können, wie sie wollen und wo sie sich gewissen Konventionen nicht unterwerfen müssen. Gleichzeitig kann man natürlich auch argumentieren, zu sagen, man schafft da quasi so eine zweite Sphäre und sagt, na ja, das sind halt Kinder und die markieren wir sozusagen auch optisch als gar nicht so ernstzunehmenden Teil der Gesellschaft. Das sind diese bunten Horden, ja, die sind klein und auf deren Meinung und auf deren Belange müssen wir auch noch nicht so Rücksicht nehmen, weil es sind ja keine Erwachsenen so, ne? Und es ist durchaus fraglich für mich, ob dieses Eindringen von erwachsenen kodierten Möbeln, Farben, Klamotten in die Kinderwelt auch manchmal was damit zu tun hat, dass wir als Elterngeneration ja den Anspruch an uns haben, unsere Kinder als Gegenüber ernst zu nehmen, auch schon als Babys. Und ob dann quasi unbewusst man manchmal denkt, naja, wenn du so ein vollwertiger Mensch bist, ne, für mich auch schon mit 18 Monaten, warum sollst du dann nicht auch aussehen wie so ein kleiner Erwachsener, den ich sozusagen genauso ernst nehmen würde? Weißt du, also man kann das echt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Fakt ist, dass sich die Kindermode, um jetzt einfach da nochmal zu bleiben, massivst verändert hat. Insbesondere auch die Mode für so Kleinkinder. Also Babys wird oft noch zugestanden, so ein bisschen wie Babys auszusehen. Wobei auch da diese typischen Einteiler immer mehr ersetzt wurden durch so süße Hose und Matching-Shirt-Outfits. So. Es gibt Baby-Jeans, es gibt Baby-Turnschuhe, es gibt Baby-Crop-Tops, ne? Also oft finden wir es einfach auch niedlich, Erwachsenen-Dinge in Mini-Klein zu sehen und die sind halt oft wenig an den tatsächlichen Bedürfnissen von Babys, ne? Also wie die sich bewegen, wie die sich entwickeln wollen, so orientiert, aber insbesondere so im Kita-Alter, also wenn die Kinder so zwischen 1 und 6 sind, ne? Also dieses klassische Kita-Kindergartenalter, das ist eben eine Phase, da war es bis vor 30 Jahren völlig normal, dass da Kinder nicht besonders, ich sag mal, auf Ästhetik gebürstet wurden, sondern Kinder hatten oft auch liebevoll ausgewählte Klamotten, ganz klar, aber das waren eben Kinderklamotten, die sollten bequem sein und es war bewusst vieles sehr verspielt. Also wenn ich mich so an meine eigene Kindheit erinnere, die Zopfgummis, die wir hatten, die hatten dann so Kirschen oder Erdbeeren oder sowas da so drauf, ne? Und diese Spänkchen hatten irgendwelche Regenbögen und bunten Farben und sowas. Und heute sieht man in vielen Kitas, es kommt natürlich immer auch ein bisschen drauf an, in welchem Viertel man so wohnt und ne, in welchem Soziotop man sich da so bewegt, oft wirklich so richtig, ich sag mal so schicke Kita-Kinder in dem zu ihrer jeweiligen sozialen Gruppe sozusagen passenden Outfit halt einfach in klein. Ja? Und da gibt's ja durchaus sozusagen die alternative Kleidungsgruppe sozusagen, wo dann die Kinder so schicke Leinen-Shirts tragen oder so Musselinhemdchen tragen. Und dann gibt's so eher die Ralph Lauren, Calvin Klein Fraktion. Und es gibt natürlich auch die schickes Outfit von H&M oder von C&A. Ne? Gruppe so, es geht mir gar nicht jetzt so sehr um Marken oder um wie teuer die Klamotten sind, sondern es geht um den Stil, darum, dass es normal ist, dass ein Dreijähriger nicht in Jogginganzug zum Kindergarten geht, weil Lagerfeld hat gesagt, wer Jogginganzug trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und das übertragen wir dann halt schon auf Kleinstkinder, die im Prinzip ja nichts anderes tun sollen, als den ganzen Tag sich bewegen und turnen. Und dafür ist eigentlich ein Jogginganzug die ideale Kleidung, so. Gern auch ein bunter. Und wenn man heute Kinder in klassischer Kinderkleidung kleiden will, also in bunter, bequemer, gut sitzender, robuster Kleidung, dann muss man entweder Vintage kaufen oder irgendwo auf dem Dachboden kramen, ob man noch was findet aus seiner eigenen Kindheit, oder auf so super teure Öko, Nachhaltigkeit, wir machen alles anders Label setzen, die dann quasi jetzt als so eine Art Alleinstellungsmerkmal wieder haben. Wir stellen wieder solche Kleidung her, die halt wirklich von den kindlichen Bedürfnissen her ausgedacht ist.
Okay. Hab ich. Ja, echt? Okay.
Habt ihr nicht so erlebt? Okay. Hast du erlebt?
Ja, erlebe ich zum Teil anders. Aber klar, wir wollten jetzt heute auch nicht den großen Bekleidungspodcast wahrscheinlich machen. Ja. Aber ich finde, so, keine Ahnung, eine robuste Hose. Aus meiner Sicht kommen da eher zwei Dinge zusammen. Entweder links Fast Fashion, also dass man halt irgendwie viel schneller und günstiger Sachen kaufen kann. Oder das ist dann nicht nur eine Hose, sondern die ist auch noch regenabweisend und die kann alles Mögliche.
Ja,
und
ja, oder so eine Arbeitshose.
Ja. Genau, oder ja. Genau, es gibt ja die genau, aber sozusagen quietschbunt oder sozusagen eindeutig kindlich, da bei der Motivik gehe ich mit, bei der Funktionalität würde ich für mich hier ein kleines Fragezeichen einfach dahinter stellen, weil die Kinderkleidung meiner Kindheit auch oft miese Qualität hatte. Also ich hatte ständig nasse Handschuhe und ich hatte ständig nasse Hosen und ich hatte nie dichte Stiefel und all diese Dinge und heute haben die ja sind die ja so gut ausgerüstet, dass man schon wieder sagt, hey, die müssten mal wieder merken, wie es wird, wenn man nass wird und so.
Absolut, nee, und das meinte ich auch gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass es ja mittlerweile mega gute Funktionskleidung gibt. Ich glaube tatsächlich, und das finde ich interessant, auch wenn es ein bisschen so ein Sidequest ist, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, die Klamotten meiner Kinder waren durchaus ne, bequem und spieltauglich und so, wenn auch vielleicht nicht immer bunt und mit Teddybären. Ich glaube, da merkt man tatsächlich auch einen großen Unterschied zwischen Eltern, die Jungs haben und Eltern, die auch Töchter haben. Die klassischen Jungsklamotten, egal wo, sind viel weiter geschnitten und fallen lockerer und sind bequemer und ermöglichen mehr Bewegung. Und die typischen Mädchenklamotten, die man heute kaufen kann, also gleiche Größe. Ja, du gehst in irgendeinen Laden und kaufst eine Hose in Größe 128. Dann sind die Mädchenhosen oft wirklich so knalleng geschnitten, dass man sich darin kaum bewegen kann und dazu eben oft auch, also von dem ganzen Schnitt her wirklich praktisch so auf Figur geschnitten, weißt du so, und gar nicht auf kindliche Bedürfnisse hin konzipiert. Genau, und das ist eben
okay,
auch.
Also das, klar, das kann für mich jetzt sozusagen ein starker Bias hier sein, wie man ja auch sozusagen bei Damen- und Herrenmode beobachten kann, dass da der Jogginganzug ja wirklich bis ins hohe Alter erlaubt ist, aber eben auch nur bei den Männern.
Aber es geht wir wollen uns ja gar nicht nur auf die Klamotten jetzt fokussieren, sondern die Klamotten sind einfach ein deutlich sichtbares Symptom insgesamt einer Entwicklung, die dahin geht, die Kindheit teilweise so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchzuspielen und bewusst oder unbewusst als Erwachsene oft es so zu feiern, wenn Kinder so Dinge können, machen wollen, tragen, für die sie eigentlich noch zu klein sind.
Also meinst du so wie in unserer Mobilitätsfolge oder ich weiß nicht mehr, wie die Folge
mit
hieß?
Mit dem Laufrad,
also so dieses, genau.
Mein Kind kann schon mit zwei.
An der Kreuzung. Ich muss.
Mein Kind kann schon mit zwei am Verkehr teilnehmen.
Genau, ich war gestern, stand ich an der Kreuzung und musste so lachen, hier, weil wir doch drüber sprachen, wirklich so ein wirklich zweieinhalbjähriger Zwack, ganz tolles Laufrad, ganz toller Helm und er wusste überhaupt noch nicht, wo oben und unten links und rechts ist und sein Vater war so total stolz und ich dachte so, klar, aber vor, weiß ich nicht, 15 Jahren wärst du halt höchstens an der Hand gelaufen, Zwack, oder du wärst halt in irgendwas herumgeschoben worden, ich weiß es nicht, das ist okay.
Also was es, glaube ich, schon immer gab, aber vielleicht jetzt noch mal ein bisschen zugenommen hat in unserer Leistungsgesellschaft, auf der es einfach oft so viel Druck auch auf den Kindheiten lastet, ist so dieser Stolz, wenn das Kind vermeintlich oder tatsächlich schon sozusagen weiter ist als die anderen. Also ich habe auch schon vor 20 Jahren beim Babysitten erlebt, dass Eltern stolz erzählt haben, also mein Kind ist ja 3, aber macht schon Puzzle ab 6. Das ist ein ganz cleverer so, ne? Und dass irgendwie einem gesagt wurde, unsere Tochter wird 4, wir würden uns über ein Buch freuen, aber wir lesen schon die richtig dicken Vorlesebücher, bitte nicht mit so einem Bilderbuch um die Ecke kommen. Wir haben so ein ganz schlaues Kind. Und das gibt's, glaube ich, schon immer, aber ich habe das Gefühl, das hat sich tendenziell noch so verstärkt, dass Eltern oft wirklich kaum abwarten können, dass ihr Kind quasi schon die nächste Stufe erklimmt und dann auch so Altersangaben quasi immer eigenmächtig nach unten korrigieren, im Sinne von, wenn ich für einen 2-Jährigen Geburtstagsgeschenk kaufe, da steht drauf, ab 4 ist das genau richtig, weil mein Kind ist clever und außerdem ist es ja schon auch nicht mehr lange 2, es wird ja bald schon 3, dann ist es eigentlich auch schon 4 und dann kann es das doch auch schon machen. So.
Ja, oder was wir jetzt hier neulich hatten, ne? Star Wars ist ja, manche Star Wars Filme sind ab 16, aber eigentlich gucken sie ja eh auch schon alle mit 11, 12 so ungefähr und wo du auch mal denkst, also was gilt denn hier überhaupt noch?
Und was ich zum Beispiel relativ häufig auch erlebe, und das hat natürlich auch ganz pragmatische Gründe, viele Familien haben wenig Platz, leben sozusagen zu dritt oder viert oder fünft oder wie auch immer in einer relativ beengten Wohnung und dann wird natürlich auch schnell aussortiert, ne, im Sinne von, damit spielst du doch nicht mehr und das ist ja total valide zu sagen, wir müssen auch Spielsachen wegtun, damit wieder Raum ist für neue Spielsachen, aber was ich zum Beispiel sehr, sehr häufig erlebe, ist, dass dann Eltern Spielsachen kaufen zu einem Zeitpunkt, wo ihr Kind eigentlich noch zu jung dafür ist. Das Kind findet nicht so richtig in dieses Spielzeug rein und dann wird das Spielzeug quasi schon wieder als langweilig aussortiert und wegverkauft, wenn das Kind gerade so in das Alter kommt, in dem es vielleicht was damit anfangen könnte. Beispiel, es gibt doch diese Duplo-Steine, diese großen und die sind eigentlich ein total langlebiges und zeitloses Spielzeug. Also kleine Kinder können damit natürlich Türme bauen, aber auch Kinder im Grundschulalter können damit sehr schnell sehr effektiv irgendwelche Spielwelten bauen, weil man halt auch nicht ewig rumfrickeln muss, weil diese Steine recht groß sind. Aber auf diesen Duplo-Packungen steht drauf, ab 1,5. Und das ist für viele Eltern dann so ein Signal, okay, das ist ein Kleinkind-Spielzeug. Und ich beobachte das so oft, sobald dann das Kind 3 oder 4 ist, kriegt es das erste Lego-Set geschenkt, baut da mühsam das allererste Mal mit viel elterlicher Hilfe irgendwas zusammen. Und die Schlussfolgerung ist dann, okay, das Duplo kann weg. Diese großen Kisten, die nerven mich eh, die können wir verkaufen. Und das ist zum Beispiel dann oft so ein Ding, wo ich denke, das ist so schade. Man hat so ein Spielzeug, das eigentlich so eine lange Lebensdauer hat, das über so viel Zeit eigentlich noch ganz toll genutzt werden kann in unterschiedlichen Varianten. Aber man ist dann so ungeduldig, quasi die nächste Stufe zu erklimmen, dass man sagt, das kommt jetzt weg. Und ich erlebe das, dass Eltern mir wirklich stolz sagen, wir sind jetzt, also unser Kind ist jetzt 2,5.
Okay.
Plüschtiere hat das jetzt hinter sich gelassen. Da sind wir rausgewachsen.
Oh.
So, Puppen ab 3 waren nicht mehr interessant. So, auch übrigens bei so Fernsehsendungen, ja, auf der einen Seite wird dann immer gesagt, idealerweise sollten Kinder bis 3 ganz wenig bis gar keine Medienzeit haben. Auf der anderen Seite erzählen mir regelmäßig Eltern, also mit Peppa Woods waren wir mit 2,5 durch. Das war dann nicht mehr interessant. Wir sind dann zu Disney weitergewandert. Also Disney-Filmen. Wo ich dann manchmal so merke, dass ich denke, ja, das kann schon sein, dass dein Kind dann zwischendrin mal was anderes sehen wollte. Aber mir kann keiner erzählen, dass sozusagen das Storytelling von einer Kleinkindserie mit 2,5 schon zu unterkomplex war. Weißt du?
Ja, voll.
Und wie gesagt, mir geht es da gar nicht um die einzelnen Dinge. Es geht mir nicht darum zu sagen, jedes Kind muss ewig lang Duplo spielen oder ihr dürft eurem Kind keinen Disney-Film zeigen, sondern das Gesamtphänomen, dass einfach in die Kindheit oft so ein Druck eingezogen ist, die quasi möglichst schnell durchzuhecheln und möglichst früh da anzukommen, dass das Kind die gleichen Interessen hat wie ich und die gleichen Klamotten trägt wie ich und eigentlich eher wie so eine kleine beste Freundin oder ein kleiner bester Freund bei mir zu Hause sitzt, das finde ich so ein bisschen schade. Ich will einen Aspekt da noch erwähnen, der mir besonders auch aufgefallen ist, und da geht es um Kinderlieder. Wir hatten schon mal ein bisschen in der Musikfolge drüber gesprochen. Ja. Ich habe mich vor kurzem mit einer Musikpädagogin unterhalten und die hat erzählt, dass sie in der 2. Klasse so eine AG quasi anbietet, also für Zweitklässler, mit Kindern Musik entdecken. Und dann hat sie ein Kinderlied mitgebracht und hat mit den Kindern dazu so einen Tanz einüben wollen. Und die Kinder haben das verweigert und haben gesagt, ey, wir sind doch keine Babys. Ja? Wir tanzen doch jetzt nicht zu so einem Kinderlied. Hallo, wir sind 8. Ja? Und da war ganz klar die Erwartung, wenn wir tanzen, dann tanzen wir zu Malle-Schlagern oder zu irgendwas aus dem erwachsenen Popmusikbereich, Filmmusik vielleicht noch, so irgendwas, aber nicht zu Kinderliedern. Und es gibt ja ganz viele Eltern, die mittlerweile eben Kinderlieder, sag ich mal, komplett quasi überspringen und sagen, wir hören mit unserem Kind, hatten wir schon mal drüber gesprochen, von Anfang an unsere Musik. Und ich verstehe diesen Wunsch zu sagen, ich habe da mehr Bock drauf, ja, total. Und gleichzeitig ist das eigentlich für die kindliche Entwicklung mega wertvoll, wenn Kinder Musik hören, die sie A, verstehen, weil sie auf Deutsch ist, und B, die auch so ein bisschen ihre Lebenswelt und ihre Lebensthemen widerspiegelt und eben nicht einfach irgendwelche komischen Ballermann-Hits irgendwie in die Kinder zu weit. Was?
Das ist jetzt schon eine Kurzführung.
Ja, nein, es gibt ja auch coole Erwachsene-Musik. Ja, aber die Themen, also es gibt ja auch deutschsprachige Musik, wo man sagen kann, für die ganze Familie. Ja, ich höre mit unseren Kindern ja auch Bodo Wartke und Sarah Hagenberg und solche deutschsprachigen LiedkünstlerInnen, wo man dann irgendwie sagen kann, das macht gemeinsam Spaß, da zuzuhören. Und trotzdem finde ich es schade, wenn 8-Jährige sagen, deine Freunde ist doch Babykram oder egal oder Bummelkasten oder Rolf Zukowski meinetwegen. Also ist so, das sind Lieder, die sind eigentlich genau für dieses Alter richtig, so entwicklungspsychologisch. Und Popmusik ist sozusagen später dran, wenn man so will. Und das verschwimmt halt immer mehr. Ich fühle mich gerade wie so eine reaktionäre Tante.
Da schiebe ich dich nicht hin. Früher war alles besser, aber ich finde nur, wir müssen vielleicht die Turbo-Kindheit, da gehe ich voll mit dir mit, zu sagen, irgendwas hat sich da beschleunigt und ein Teil davon kommt von außen, ein Teil davon kommt aber auch von den Erziehungsberechtigten.
Ja.
Ich glaube nur, dass man natürlich, sobald man ein Einzelbeispiel macht, es ist wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein nasses Stück Seife. Ja. Ob jetzt sozusagen
flitscht einem so davon.
Kindermusik jetzt wirklich das Beispiel sozusagen für den Untergang der Kindheit ist.
Nein.
Das war jetzt ein Scherz natürlich. Da kämen wir jetzt, glaube ich, von Hölzchen aus Stöckchen oder so. Aber weil wir beide sicherlich auch den Wunsch des Kindes nach, ich will groß sein, ja auch nicht bremsen wollen.
Ganz genau.
Also wenn sich ein Kind plötzlich mit 9, 10 den alten Familienlaptop schnappt und sagt, ich schreibe jetzt auch was,
Ja, na klar.
Dann spielt es natürlich letztlich auch nur das nach, was irgendwie viele der Alten da so machen, ja, vor Bildschirmen hocken und Tasten drücken. Und ist das jetzt sozusagen ein Ende der glücklichen Kindheit? Ja. Ja? Oder nee, ist
da müssen wir genau aufpassen. Ja.
Wow, okay, das ist halt die Welt, in der wir jetzt leben. Und da ja. So, ich glaube wirklich, ne, nur aber um es nochmal zu sagen, weder sehe ich dich da in der einen Ecke noch mich in der anderen Ecke, sondern ich glaube, das ist immer so dieses ewig Ambivalente, das ich so bei diesen Themen habe. Bei manchen fällt es mir relativ leicht, wo ich sagen würde, nö, also nach meiner Überzeugung muss man das oder das als Kind noch nicht dann oder dann tun. Und bei anderen Dingen denke ich so, ja, aber das ist ja auch ein individueller Ausdruck von irgendwas.
Ja.
Deswegen schwanke ich hier jetzt gerade heute absolut noch so ein bisschen. Ja.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen haben wir auch gesagt, es geht ums Klein- und Großsein. Und mein Punkt ist nicht zu sagen, zwingt die Kinder in bunte Clownhosen, bis sie 12 sind. Ja, also das wäre.
Und sie müssen Bummelkasten hören.
Genau, sie dürfen nichts anderes hören. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern ich habe manchmal das Gefühl, es gibt eine Tendenz bei den wirklich kleinen Kindern, wo wir automatisch als Eltern noch relativ viel entscheiden. Ja, also wir füllen den Kleiderschrank von einem kleinen Kind. Wir entscheiden, was es erstmal hört oder liest. Also bei einem anderthalbjährigen Kind ist da ja noch viel, was wir reingeben als Eltern. Da gibt es dann oft schon so eine gewisse Ungeduld und so eine gewisse Prägung, auch eine gewisse Ästhetisierung der Kindheit in Richtung von so einem, das folgt alles dem Erwachsenengeschmack. Und dann ist es selbstverständlich so, dass sich sowas auch so ein bisschen verselbstständigt. Kinder gucken ja dann auch, was tragen andere, was hören andere, was spielen andere. Das ist dann auch nicht so, dass man da sich hinstellen kann und sagen, wir machen jetzt hier so das kleine gallische Dorf, das gegen alles Widerstand leistet, auf. Also Kindheit ist ja auch eine soziale Erfahrung in einem größeren Rahmen. Und Kinder haben intrinsisch einen Drang, groß sein zu wollen, Dinge ausprobieren zu wollen. Und es ist genauso wichtig, eben auch diesem Verlangen Raum zu geben und Kinder nicht künstlich klein zu halten oder einzustutzen. Ne? Also wenn ich darüber spreche, dass ich sage, ich finde es schade, wenn Kindern, die 3 Jahre alt sind, Bücher ab 8 vorgelesen werden, weil ich oft glaube, dass das weder den Kindern noch den Büchern gut tut sozusagen. Also man vermacht sich dann auch so viel, weil dann, wenn die Kinder dann alt genug sind für die Bücher, sagen sie, ah, ist doch Babykram so. Das ist schade, aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht das individuelle Kind sehen und in seine Interessen begleiten kann. Und es gibt ja wirklich Kinder, die mit 5 schon mega interessiert sind an langen Vorlesebüchern, die offiziell in Anführungszeichen für ältere Altersgruppen gedacht sind, und dann würde ich mich nicht hinstellen und sagen, nein, die sind jetzt noch verboten für dich. Gerade bei Büchern, auch bei Filmen, auch bei Liedern ist ja das Schöne, dass Kultur oft eben einfach zu Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen auf unterschiedliche Weise spricht und sich erschließt und dass wir da eben auch dieses Groß- und Kleinsein dürfen, ausprobieren können müssen. Insofern, du hast recht, es ist manchmal wirklich so, es ist ein Thema, was einem schnell entgleitet, weil man schnell rutscht in so ein, lass die Kinder klein sein, und dann packt man wie so einen Deckel auf die kindliche Entwicklung, oder man sagt, nee, lass die Kinder wachsen, und dann schneidet man so ein bisschen quasi die Wurzeln ab. Und ich plädiere ganz stark für so ein Recht auf Gleichzeitigkeit, darauf, dass Kindheit und auch Teenie sein, also Teenager sein, Jugendlicher sein, junger Erwachsener sein, bedeutet, ich darf noch an so Kindheitserfahrungen andocken und gleichzeitig selbstbestimmt und nach meinem eigenen Interesse, in meinem eigenen Tempo auch groß werden. Also ich kriege ganz oft Nachrichten von Eltern, die zum Beispiel sich total sorgen, wenn ihre Töchter im Grundschulalter sich mal schminken wollen, und die dann anfangen, ihren Töchtern zu erzählen, wenn man roten Lippenstift trägt, dann heißt das, dass man knutschen will. Das heißt, wenn du jetzt mal Lippenstift aufträgst, dann musst du damit rechnen, dass dich Leute knutschen. Willst du das? Nein. Wo ich denke, um Himmels Willen. Also Lippenstift ist doch keine Einladung zu gar nichts. Warum sollen sich Kinder denn nicht schminken dürfen als Akt des Verkleidens, genauso wie sie sich einen Laptop nehmen und darauf rumhacken, weil sie auch erwachsen sein wollen? Mir ist es so wichtig, dass diese Gleichzeitigkeit eben erlaubt ist, dass man nicht sagt, hey, du hast doch gestern schon so ein kompliziertes Lego-Technik-Ding aufgebaut, warum willst du jetzt heute auf einmal wieder mit Duplo spielen? Und äquivalent, ich hatte das vor kurzem mit einem meiner Kinder, also wir haben ein Kind, das steht gerade so an der Schwelle zur weiterführenden Schule, wo ja auch dieses Thema, ich gehöre jetzt zu den Großen, ne, ein großes Ding ist. Und dieses Kind ist in ganz vieler Hinsicht schon sehr groß, sehr selbstständig, macht ganz viele Sachen schon sehr, und man sagt, großes Kind. Und dann hatte dieses Kind, das auch schon richtig lange Geschichten gerne mag, sich kürzlich gewünscht beim ins Bett bringen als Gute-Nacht-Geschichte, nochmal so ein Wimmelbuch von Ali Mitgutsch anzugucken, was ja komplett gar keinen Text hat. Einfach nur diese Wimmelbilder. Und da steht halt im Kinderzimmer, seit das eins ist oder so. Und wir haben das jahrelang nicht in der Hand gehabt. Und auf einmal haben wir jetzt praktisch nochmal miteinander so diese Wimmelbuchseiten betrachtet und geguckt, was machen da die Kinder? Ah, da pieselt immer noch der Junge in den Teich. Und das war total wertvoll, dass dieses Buch noch da war und dass wir das nochmal angucken konnten und dass da nicht dann so ein, ey, da bist du auch viel zu groß für, wir haben doch auch richtige Bücher, ey, du kommst bald in die weiterführende Schule, was willst du jetzt auf einmal wieder so ein Bilderbuch angucken, Ding da war. Und in dem Moment habe ich so gedacht, ich weiß nicht, ob, wenn dieses Kind mein jüngstes Kind gewesen wäre und wir nicht noch jüngere Kinder im Haushalt hätten, dieses Bimmelbuch überhaupt noch da gestanden hätte, weißt du, weil das stand da eigentlich ehrlicherweise, weil ich dachte, vielleicht wollen die jüngeren Kinder das mal noch lesen. Klar. So. Und in dem Moment war es aber so ein kostbarer Verbindungsmoment, ohne jede Bewertung einfach nochmal andocken zu können an dieses, ja klar kann man auch mit 10 nochmal mit Freude ein Bilderbuch angucken.
Ich habe 2 Fragen. Also das eine ist, dass ich es gut finde, wenn wir jetzt dann quasi gleich auch auf die Großen gucken. Ja.
Ja.
Das andere aber zunächst, wie du weißt, wir haben 2 Kinder mit einem etwas größeren Abstand und unsere Kita-Leiterin hatte mir damals beim jüngeren Kind gesagt, es ist ganz klar, dass das jüngere Kind quasi immer dem Großen nacheifern wird und bei vielen Dingen möglichst schon die Spiele und die Sachen, ja, das machen will, was der Große darf, kann, ja, will. Aber, sagte sie damals so, es gibt Entwicklungsschritte, die muss man machen, die kann man nicht überspringen. Und das blieb mir so als, nicht als Warnung, weil ich habe ihr sehr vertraut und täte es immer noch. Das blieb mir so haften. Mhm. Aber gleichzeitig, deswegen nochmal vielleicht jetzt die Frage an dich, gibt es gewisse Entwicklungsschritte, die wir eben doch versuchen sollten, nicht an ein bestimmtes Alter natürlich zu knüpfen, aber die wir versuchen sollten, stattfinden zu lassen im passenden Alter?
Ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil man dann schnell bei so Listen landet, die ja auch vielfältig im Internet kursieren, im Sinne von, bis ein Kind so und so sollte es das und das gemacht und erlebt haben.
Aber so meinte ich es nicht nur. Die These ist ja sozusagen von unserer heutigen Folge, es gibt so eine Turbo-Kindheit.
Ja.
Und die nicht nur dafür sorgt, dass es keine bunten Kinderklamotten mehr gibt, sondern, also scherzhaft jetzt, sondern die auch dafür sorgt, dass bestimmte Dinge nicht mehr, ich sag mal, in Ruhe in den Kindheiten, ja, stattfinden. Es geht, ja, mir jetzt wirklich nicht drum zu sagen, das haben wir ja oft besprochen, also es gibt Kinder, die können mit 5 lesen, es gibt Kinder, die können mit 9 lesen, es gibt Kinder, die können nie lesen, das sollen sie machen, sondern nur gibt es so aus dem Menschen heraus Dinge, wo man sagt, weißt du, was du vorhin, ja, sagtest, ich bin nicht nur die Warnerin vor der heiligen Kindheit, sondern es gibt einfach Dinge, es wäre halt cool, wenn dafür noch Luft und Zeit bliebe.
Ja. Also das gibt es natürlich schon in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wenn wir einmal zum Beispiel kurz auf das Thema motorische Entwicklung gucken. Viele Eltern wünschen sich für ihr Kind, dass es ganz früh laufen lernt. Das gilt oft als so ein ganz wertvoller und wichtiger Schritt und Eltern erzählen das ganz stolz oft so. Unser Kind ist schon mit 10 Monaten gelaufen. Und tatsächlich ist es aber für die motorische Entwicklung total wertvoll und wichtig, wenn Kinder diese ganzen Zwischenschritte, also das Robben, das Krabbeln, das sich hochziehen, das an Möbeln entlanglaufen, dann doch wieder krabbeln, dann wieder aufstehen und dann irgendwann den ersten freien Schritt machen, so durchlaufen. Und es ist tatsächlich oft günstig für die motorische Entwicklung, wenn diese Schritte nicht allzu schnell aufeinander folgen. Das heißt nicht, dass man die Kinder ausbremsen soll in ihrem eigenen Tempo in irgendeiner Form. Ja. Also ne, man hält das Kind nicht fest und sagt, nein, nicht krabbeln, das ist noch nicht dran. Aber was sehr oft passiert, ist, dass eben umgekehrt Eltern, ohne es böse zu meinen, so Abkürzungen nutzen, um das Kind schneller an einen weiteren motorischen Entwicklungsschritt heranzuführen. Also das Kind kann sich noch nicht selbstständig hinsetzen, wird aber ständig hingesetzt oder in irgendwelche Vorrichtungen gepackt, wo es sozusagen ein Sitzgefühl, ja, haben kann, obwohl es eigentlich noch gar nicht sich selbst in diese Position bringen kann. Das Kind kann noch nicht selbstständig laufen. Die Eltern halten aber so quasi ihre Finger hin und führen das Kind an den Händen durch den Raum, weil sie denken, das ist für das Kind doch schöner, dieses Laufgefühl zu haben, als krabbeln zu müssen. So. Und Es gibt tatsächlich von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, eine offizielle Warnung davor, dass Kinder, also Babys wirklich im ersten Lebensjahr, erst anderthalb Lebensjahre, zu wenig Zeit mit freien Bewegungsmöglichkeiten heutzutage zubringen. Also die WHO warnt richtig davor zu sagen, es gibt so die Tendenz, dass Kinder quasi vom Kinderwagen in die Wippe, in die Federwippe, in den Hochstuhl, in, also so, sie nennen die WHO nennt das Container, also sozusagen von fixiertem Ort zu fixiertem Ort wandern, wo immer sozusagen die jeweilige Position quasi vorgegeben ist und wo dann einfach dieses ganz klassische auf einer Decke liegen oder ne, auf einer flachen Unterlage einfach sich selbst spüren und bewegen lernen und eine erwachsene Person liegt dabei oder daneben, aber greift nicht ein in die Bewegungsentwicklung selbst, sondern ist einfach nur eine freundliche Präsenz, dass das immer mehr nachlässt und dass das tatsächlich sich ungünstig auf die motorische Entwicklung ausübt. Und ich weiß, immer wenn ich über sowas spreche, kriegen Eltern schnell dann so ein Schuldgefühl und sagen, oh Gott, mein Kind war auch mal in einer Babywippe oder aber uns hat die Federwiege extrem geholfen, überhaupt mal einen Moment Ruhe zu haben. Darum geht es nicht. Es geht immer um Maß und Mitte. Es geht auch nicht darum, dass wir unsere Kinder nicht tragen sollten. Da sind sie ja auch an uns dran und haben nicht die freie Bewegung auf dem Boden, aber da kriegen sie ganz viele Bewegungsimpulse dadurch, dass sie an unserem Körper bewegt werden. Es geht ja nie um Extreme. Natürlich darf ich ein Kind beim Beikoststart in einen Hochstuhl setzen, damit es ordentlich schlucken kann. Mhm. Aber die Frage ist immer, ist mein Kind größtenteils in der Lage, sich selbst frei zu bewegen und auch ohne, dass ich es in eine bestimmte Richtung pushe oder lenke, lasse ich es seine natürliche Bewegungsentwicklung durchlaufen oder versuche ich als Mutter oder Vater quasi Abkürzungen zu finden. So, es wäre doch cool, wenn mein Kind das jetzt schon könnte. Vielleicht, wenn ich das ihm so helfe, dann kann es das eine halbe Woche schneller. Und da ist es tatsächlich so, dass man ja, weiß, dass zum Beispiel Kinder, die nicht aus freien Stücken das Krabbeln übersprungen haben, also die quasi direkt vom Robben zum Hochziehen zum Laufen gegangen sind, dann manchmal später mehr motorische Schwierigkeiten haben mit so Sachen wie Gleichgewichtssinn. Es gibt auch Kinder, die überspringen das von sich heraus. Also die haben einen eigenen inneren Bewegungsplan und fangen dann an, auf den Po zu rutschen und ziehen sich dann hoch. Das ist völlig okay. Es geht nicht darum, die kindliche Entwicklung zu bewerten. Es geht darum, nicht in sie einzugreifen in der Hinsicht. Und das gibt es eben in anderen Bereichen auch. Kinder profitieren massiv von Sinneserfahrungen in der Natur. Die profitieren davon, viel barfuß zu laufen, unterschiedliche Untergründe unter ihren Füßen zu spüren. Das wird häufig heute abgekürzt, weil man dann schnell Schuhe kauft und will, dass die auch genutzt werden und dann Angst hat vor Wespenstichen und dann eher sagt, nee, bitte nie barfuß laufen. Es gibt einfach auch oft Eingriffe in das freie Spielverhalten von Kindern. Und ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht toll ist, wenn wir als Eltern mit unseren Kindern Dinge unternehmen. Ja, also ich gehe mit meinen Kindern auch gerne mal ins Kindertheater oder zu einem Kinderkonzert oder so. Aber tatsächlich ist manchmal bei uns Eltern, nicht bei allen, bei vielen, die Tendenz da, die Nachmittage mit Kindern relativ stark zu verplanen, irgendwelche Kurse, Gruppen, sonst was zu besuchen, auch aus dem eigenen Bedürfnis heraus, nicht zu vereinsamen. Ne? Jetzt gehen wir zur Musik, jetzt gehen wir zum Sport und so. Und was dabei manchmal eben zu wenig Raum bekommt, ist wirklich dieses freie, ungerichtete Spiel und auch das freie Rollenspiel. Also zwei, drei Kinder in einem ähnlichen Alter oder mit bisschen Altersabständen finden sich zusammen und finden gemeinsam in ein Spiel. Und dazu gehört eben auch oft, dass sich dieses Spiel permanent wiederholt. Also, dass man wirklich zuguckt und denkt, die spielen schon wieder Mutter, Vater, Kind. Das haben die gestern gespielt und vorgestern und vorvorgestern. Und dann ist manchmal der Impuls da zu sagen, wollt ihr nicht mal was Neues machen? Ich habe ein Spiel aus der Bücherei mitgebracht. Da könnt ihr Farben lernen oder so. Weil man oft nicht sieht, dass dieses freie kindliche Rollenspiel der Entwicklungsbooster schlechthin ist. Und wenn wir den quasi abkürzen mit, ich fände jetzt aber ein Brettspiel interessanter, so, dann nehmen wir dem Kind damit einen wichtigen Entwicklungsraum. Ne? Also gerade zum Beispiel sowas wie mit Puppen, mit Plüschtieren spielen, wie gesagt, von Kind zu Kind auch verschieden, aber das ist oft was, da kommen Kinder oft erst in das Alter, in dem sie das so richtig gut mit anderen Kindern können, so im Vorschulalter, ne? Also das klassische Rollenspielalter für ein bisschen komplexere Rollenspiele. Ich wäre die Krankenschwester, du wärst der Patient, dies, das, so. Da kommen Kinder oft so mit 4, 5 rein und eigentlich entwicklungspsychologisch schließt sich dieses Fenster erst so mit 11, 12. Dazwischen ist diese Rollenspielzeit. Und die meisten Kinder, die ich kenne, hören aber auf, so zu spielen mit 7, 8, weil es sich gesellschaftlich irgendwie so entwickelt hat, dass wir es als, sag ich mal, passender empfinden für ein Alter, wenn dann diese Kinder miteinander irgendeine Aktivität machen oder irgendwas miteinander bauen oder ein Projekt in irgendeiner Weise bewerkstelligen oder so. Und dieses klassische, wir treffen uns einfach und spielen, das ist weniger verbreitet.
Stimmt, oder die sozusagen die Spiele der Erwachsenen, ne? Stichwort Fußball oder sowas, Einzug nehmen. Ja. Und übrig bleiben könnte also zumindest das Wörtchen größtenteils, was du vorhin sagtest. Also, dass man versucht, weil es gibt natürlich, wie gesagt, diese Entwicklungsschritte in allen Bereichen der menschlichen Entwicklung, aber so als Impuls mal zu sagen, man versuche, die größtenteils zumindest doch auch zu ermöglichen oder stattfinden zu lassen oder sie abzuwarten, auch wenn unsere Zeit in vielen Dingen halt einfach schneller geworden ist.
Ja. Und wie gesagt, es geht ja nie darum, jemandem Schuldgefühle zu machen oder zu sagen, es ist nicht in Ordnung, wie Kinder ihre Freizeit gestalten oder wie Eltern ihre Freizeit gestalten. Aber es ist einfach wichtig, sich klarzumachen, weniger ist mehr, gerade im Bereich sozusagen Frühförderung. Wir haben oft so dieses innere Bild, was ein Kind schon können sollte. Und ich erlebe oft, dass Eltern sich auch sehr damit quälen, wenn gleichaltrige Kinder schon alles Mögliche können und ihr Kind spielt nur sozusagen. Und es gibt zahllose Untersuchungen, die ganz klar belegen, sowas wie mit 4 oder 5 schon Buchstaben zu können. Das ist total okay, wenn das aus dem Interesse des Kindes herauskommt und wenn ein Kind darauf Bock hat. Aber es ist nicht nötig für eine gute Entwicklung, eine gute Schullaufbahn oder so. Und wenn ein Kind, bis es 7 ist, ja, nichts gemacht hat, in Anführungszeichen, an organisierten Hobbys und einfach ganz, ganz viel gespielt hat, sich bewegt hat, draußen, drin, irgendwie Sachen erlebt hat, so, dann ist das die perfekte Vorbereitung aufs größer werden und älter werden. Und es gibt manche Dinge, die lassen sich einfach, je älter wir werden, immer schwerer nachholen, weißt du? Also wenn bei dir die Farben noch nicht perfekt sitzen mit 5, ja, dann hast du mannigfaltige Gelegenheiten, das auch noch später zu lernen, ne? Wie welche Farbe heißt. Aber bestimmte Dinge, die machst du nicht mehr mit 13, die holst du nicht mehr mit 30 nach oder zumindest nur sehr schwer oder unter wirklich speziellen, dann irgendwie therapeutischen Bedingungen oder so. Und deswegen ist es so wichtig, diese frühe Kindheit einfach als einen Schutzraum zu begreifen, wo wir nicht aus eigener Ungeduld unseren Kindern bestimmte Erfahrungen nehmen sollten. Und da ist es manchmal wichtig, einfach auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Also ist meinem Kind das jetzt zu langweilig, dieses Buch? Oder habe ich einfach langsam nicht mehr so viel Spaß daran, das vorzulesen? Und also als Kinderbuchautorin ist mir das vielleicht nochmal ein besonderes Anliegen, das zu sagen, wir neigen manchmal dazu, Bilderbücher auch so der ganz Kleinkindphase zuzuschreiben. Und dann sind viele Eltern so stolz, wenn sie sagen, mein Kind ist jetzt endlich alt genug für richtige Bücher. Ne? Ich kann jetzt schon richtige Bücher vorlesen. Und aus meiner Sicht gibt es eine total lange Phase, wo sich Bilderbücher und in Anführungszeichen Vorlesebücher wirklich wunderbar ergänzen und überschneiden können. Also es kann sehr, sehr wertvoll sein, einem Kind, dem ich schon Pippi Langstrumpf in Kapiteln vorlesen kann, ja, gleichzeitig noch seine Bilderbuchbibliothek zu lassen, zum zwischendurch selbst angucken, zum zwischendurch vorlesen. Auch wenn Kinder anfangen, selbst zu lesen, sind die Bilderbücher oft noch mal ganz toll und wertvoll, ne? Weil man praktisch dann die vertrauten Geschichten, die man früher vorgelesen bekommen hat, selber lesen kann und sich erinnern kann. Und die Bilder helfen natürlich auch dabei, zu verstehen, worum es da geht. Und diese Gleichzeitigkeit zuzulassen, die finde ich so wichtig.
So, und wenn wir auf die größeren gucken, wie es vorhin anklang.
Ja.
Also, dann gibt es ja irgendwie so zwei Blickrichtungen. Also wir haben ein 12-, 14-, 16-jähriges Kind. Und da gibt es ja zwei Effekte. Der eine ist der, ich möchte eigentlich schon 16, 17, 18 sein und dürfen, was man mit 17, 18, 19 angeblich darf. Und das andere ist dieses, ich will nochmal möglichst heimlich, soll natürlich keiner mitkriegen, nochmal mit Lego spielen. Ich will nochmal irgendwie meine Kinderlieder hören und dazu Pfannkuchen mit ganz viel Schokocreme essen dürfen. Mhm. Und ich will nochmal mein Kuscheltier rausholen dürfen und all sowas. Ja.
Ja.
Da spannen sich ja oft so 10 Jahre Kindheit in so einem jungen Erwachsenen dann so auf. Ja.
Total. Und das Spannende ist, dass eben oft die Bewertung sich sozusagen radikal verändert, wenn wir in Richtung Pubertät gehen. Ne? Also wenn ich ein Kind habe und das ist 3 und es verhält sich in vielen Dingen schon so, als wäre es 4 oder 5, erfüllt das Eltern oft mit Stolz. Mein Kind ist schon so weit für sein Alter. Ja? Wenn ich dann einmal ein Kind habe, das ist 12 und will sich in vielen Dingen schon so verhalten, als wäre es 14 oder 15, dann erfüllt das Eltern oft nicht mit Stolz, sondern eher mit so einem, was habe ich falsch gemacht? Ja? Und das hat natürlich auch viel mit eigenen Zuschreibungen und Ängsten zu tun. Es ist für viele Eltern zum Beispiel richtig unangenehm zu merken, mein Kind an der Schwelle zur Pubertät oder in der frühen Pubertät entwickelt Interesse am anderen Geschlecht oder am selben Geschlecht, aber ist so zum ersten Mal irgendwie verliebt und hat so Crushes und interessiert sich auf einmal auch für so sexuelle Themen und zwar nicht auf so einer abstrakten, wie kommt das Baby in Mamas Bauch-Ebene, sondern auf so einer, ich würde da selber gerne mal mitmachen, Ebene. Und das ist oft was, wo Eltern dann auf einmal ganz überhaupt nicht es eilig haben, dass ihr Kind erwachsen werden soll, sondern wo dann sozusagen gefühlt dieser Wunsch bleibt, so bleib doch bitte noch ein bisschen klein, du bist doch viel zu jung dafür. Mhm. Ne? Es gibt so eine Szene bei Gilmore Girls in dieser Serie, da gibt's, das geht ja um eine alleinerziehende Mutter und ihre Tochter und die haben einen ganz geringen Altersabstand, weil die Mutter selber als Teenagerin Mutter geworden ist mit 16 und dann hat sie praktisch selber eine 16-jährige Tochter und darum geht die Geschichte. Und da gibt es eine Situation, da hat dieses Mädchen hat eine beste Freundin und die Mutter kriegt irgendwie Wind. Eine von den beiden muss einen Freund haben und mit dem irgendwie schon mal rumgeknutscht haben. Aber sie weiß nicht, ist es ihre Tochter oder ist es die Freundin. Sie hat nur mitbekommen, eine von den beiden. Und dann belauscht sie so ein Gespräch zwischen diesen beiden Mädchen, in dem sich dann herausstellt, es war nicht ihre Tochter, es war die Freundin. Und dann jubelt sie so ein bisschen hinter der Tür und sagt so, I got the good kid, ja. Und das ist für mich so ein Sinnbild für dieses warum eigentlich? Also warum ist man da dann auf einmal an so einem Punkt zu sagen, das brauche ich jetzt alles noch nicht? Und da, das ist teilweise richtig mit Scham verknüpft, wenn dann eine 13-jährige Tochter einen Freund hat oder so, weil dann Eltern denken, die soll ja nicht als frühreif gelten. Und das hat dann oft schon so eine Assoziation von, haben da Eltern etwas falsch gemacht? Da sollen dann die Kinder auf einmal gerne klein bleiben. Und das ist so ein spannender Widerspruch, weil es ist nicht altersunangemessen mit 13 verliebt zu sein oder mit 11 oder mit 8. Also das darf alles so passieren und sich entwickeln. Und natürlich ist eine Verliebtheit als kleines Kind nicht gleichzusetzen mit sozusagen einer erwachsenen Liebesbeziehung in all ihren Aspekten. Und auch eine sozusagen erwachende Sexualität mit 12 ist nicht vergleichbar mit einer erwachsenen Sexualität. Aber es ist auch nicht irgendwie altersunangemessen, diese Gefühle und Empfindungen und Sehnsüchte in diesem Alter zu haben und zu entwickeln, bei manchen und bei anderen aber halt auch noch nicht. Und auch das ist völlig okay. Also das ist so ganz erstaunlich, dass wir dann, obwohl wir ja so viel Wert auf Individualität und Freiheit legen, dann manchmal so krass in so Normen denken. Also ich kenne Eltern, die sich wirklich geschämt haben, dass ihr Kind mit 13 schon in einer Beziehung war. Aber ich kenne auch Eltern, die richtig so eine Scham fühlen, dass ihr 18-jähriges Kind noch in keiner Beziehung war oder ist. Im Sinne von, ist da irgendwas verkehrt mit uns oder mit unserer Erziehung? Sind wir zu prüde oder was ist denn da los? Und dabei ist beides hundertprozentig normal. Es gibt einfach eine riesen Spannbreite für solche Dinge. Und auch was so Interessen angeht, es gibt diese Gleichzeitigkeit, es gibt Kinder, die mit 13, 14 noch total gerne spielen, also Lego spielen, mit irgendwas spielen. Fangen. Und es gibt andere Kinder, die haben in dem Alter schon mehr Lust, wirklich feiern zu gehen und eher so in diese, ne, Teenie-Szene so einzutauchen. Es gibt Teenies, die machen das nie. Die haben das gesamte Pubertätsleben über keinen Bock, auf Partys zu gehen, Alkohol zu trinken. Weißt du, all das, was man so mit Jugendlichsein assoziiert. Und auch damit ist überhaupt nichts verkehrt. Aber was ich glaube, wovon sehr viele profitieren, ist, wenn wir in den Raum zugestehen, sich nicht entscheiden zu müssen. Willst du quasi ein cooler Teenie sein oder willst du ein kindlicher Teenie sein? So, und ich erlebe das relativ häufig, dass Eltern, ohne das Böse zu meinen, dann so Verknüpfungen vornehmen im Sinne von, du kannst doch nicht mit deiner Freundin auf eine Party gehen wollen und dann aber erwarten, dass ich, wenn du Gewitter Angst hast, mich an dein Bett setze und dir deinen Teddy gebe. Also du musst dich mal entscheiden, willst du jetzt klein sein oder groß? So. Und das ist oft so eine Botschaft, die wir unbewusst mit uns tragen. So dieses, du kannst doch nicht alles sein. Und ich glaube, das größte Geschenk, was man Kindern und Jugendlichen machen kann, ist zu sagen, klar kannst du alles sein. Du kannst mit deinem kleinen Bruder Pfannkuchen essen und Hörspiele hören und das nochmal richtig nett finden. Und du kannst mit deinen Freunden ins Fitnessstudio gehen oder allein am Baggersee fahren und da irgendwie dich groß fühlen und du kannst einmal nach Hause gekommen sein und gemerkt haben, dass du zu viel Alkohol getrunken hast und das bereut haben und du kannst gleichzeitig trotzdem noch ein schutzbedürftiges Kind sein, das manchmal noch sich nicht traut, ein Wochenende allein zu Hause zu bleiben oder so. Also das darf alles gleichzeitig existieren.
Erinnert mich auch an einen Post von dir, das ist schon ein bisschen her, wo du mal das Thema Söhne kuscheln thematisiert hast.
Ja.
War die These, dass gerade das Mütter oder das Eltern generell gerade Söhne, Mütter vor allem aufhören, irgendwann mit den Söhnen sozusagen alltägliche Zärtlichkeiten auszutauschen, weil es ja irgendwie doch schon inzwischen dann ein Kerl ist, ne?
Ja. Das ist ein Thema, mit dem ich manchmal so ein bisschen ringe, weil ich da tatsächlich gar nicht zu einer richtig guten Lösung komme. Also was ich sozusagen beobachtet habe und auch tatsächlich in Gesprächen gelernt habe mit erwachsenen Männern, also ne, Männern in deinem Alter so, die haben eben oft erzählt, dass in ihrem Alltag, in ihrer Biografie, es irgendwann richtig sowas wie so ein Zärtlichkeitsvakuum gab. Also sie haben quasi als kleine Kinder oft noch so eine gewisse Zärtlichkeit oft von ihren Müttern auch erfahren, also durch die Haare gewuschelt werden, mal auf den Schoß gezogen werden, den Arm genommen werden, Gute-Nacht-Kuss bekommen, sowas. Und dann kamen sie in die Pubertät, wurden immer älter, wurden Männer, also auch einfach optisch und von der Körpergröße und von der Statur her. Und dann haben oft die Mütter aufgehört, sie zu bekuscheln, weil sie vielleicht auch das Gefühl hatten, das passt jetzt irgendwie nicht mehr, so einen 14-jährigen Kerl irgendwie so zu küssen oder ins Bett zu bringen oder was auch immer. Und dann war dann oft so die ausgesprochene oder unausgesprochene Botschaft, das kannst du ja dann immer mit deiner Freundin machen. Und dann ist da ja aber oft auch eine ganze Zeit dazwischen, wo man halt noch nicht in der Beziehung ist oder also entweder noch nicht will oder noch nicht jemanden gefunden hat oder die Liebe wird nicht erwidert, da gibt es ja die ganzen Dramen. Und dann gibt es oft einfach im Leben von Jungs so einige Jahre, ja, wo sie einfach niemand kuschelt, weil die Mütter und Väter quasi sich nicht mehr zuständig fühlen und die Jungs untereinander auch nicht kuscheln, anders als viele Mädchen in Freundschaften das ja oft tun. Und dann ist aber halt auch noch keine Partnerschaftsperson um die Ecke. Und das ist für viele dann richtig ein Verlust. Und gleichzeitig ist das natürlich auch mit einer gewissen Scham belegt, darüber zu sprechen. Also man geht dann ja auch nicht mit 15 hin und sagt, Mama, ich würde gerne noch mal gekuschelt werden. So. Aber ich habe das schon von ein paar Männern gehört, dass sie sogar richtig quasi so ein bisschen quasi noch mal nach Nähe gesucht haben. Also sowas morgens sich noch mal quasi zu den Eltern, ne, als großer Kerl, so noch mal so ins Bett gelegt haben und dann wirklich auch vertrieben wurden im Sinne von, hallo, hier raus aus unserem Bett, wir brauchen hier keinen stinkenden Teenager. Weißt du so? Und das ist natürlich schon auch ein Ding von groß und klein sein dürfen. Sozusagen das Bedürfnis nach Nähe und nach einer gewissen Zärtlichkeit, das versiegt ja nicht, nur weil wir größer werden. Und da haben tatsächlich viele Frauen und Mädchen es insgesamt auch schwerer, weil Berührungen viel stärker sexualisiert werden bei ihnen, aber gleichzeitig ein bisschen auch leichter, die noch zu bekommen, weil tatsächlich eine körperliche Nähe zwischen Müttern und Töchtern, auch Müttern und Teenie-Töchtern, gesellschaftlich total normalisiert ist und auch die Nähe zwischen Freundinnen die nicht in der Beziehung oder Partnerschaft sind, sondern einfach platonisch befreundet sind, gesellschaftlich als relativ normal gelesen wird. Man sieht ja ganz oft Teenies, die irgendwie Hand in Hand durch die Stadt spazieren, einfach als beste Freundinnen. So. Und das machen Jungs nicht, weil das mit unserer Männlichkeitsfantasie nicht zusammenpasst.
Ja, 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 ja.
Und auch da ist es eben oft so, dass man so ein bisschen den Jungs spiegelt, gerade den Jungs, du kannst doch nicht der coole Macker sein wollen und im nächsten Moment nochmal bei mir im Bett schlafen wollen. Und das ist aber genau das, was viele Jungs eigentlich bräuchten.
Genau, und das ist ja ein Ersatzargument, ne? Also eigentlich wahrscheinlich will halt die oder derjenige diesen Sohn gerade nicht kuscheln und deswegen kommt er dann mit diesen großen, komischen Argumenten um die Ecke. Ja, ja.
Ja. Also ich bin da gespannt auch auf Rückmeldungen bei uns aus der Hörerschaft, weil ich wirklich glaube, dass dieses Thema ganz viele Facetten hat und ganz vieles bewegt sich natürlich auf einer hochindividuellen Ebene, ne? Und genau von der müssen wir aber, glaube ich, dann wegkommen. Also es geht nicht darum zu sagen, warum hast du, Corinna, das Duplo verkauft, als dein Kind 4 war oder irgendwas. Es geht so ein bisschen um dieses gesamte Phänomen, warum neigen wir dazu, unseren Kindern so ein bisschen das frühe Kindsein absprechen zu wollen. Manchmal frage ich mich auch, ob das mit einer gewissen Überlastung zu tun hat. Also, dass einfach wir oft das sich Sorgen um kleine Kinder als so anstrengend empfinden, dass wir quasi gar nicht erwarten können, dass die endlich groß werden sollen, damit wir auch aus dieser Fürsorgeverantwortung für so ein kleines Kind gefühlt so früh wie möglich rauskommen, weißt du? Und ja, gleichzeitig denke ich auch, es steckt da auch ein Stück Adultismus drin. Also letztlich diese Diskriminierung von Kindheit und allem Kindlichen als etwas, was man möglichst früh abstreifen muss. Oh, ich habe da noch so viel Gedanken zu. In der Süddeutschen war vor kurzem auch ein Artikel von Max Fellmann, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, da hat er darüber geschrieben, das war sicherlich auch sehr auf so diese urbane Elternschaft bezogen, die er selber lebt, dass er sagte, er merkt selber so, bei sich als Vater so eine Ungeduld, die eigenen Kinder möglichst früh an alle möglichen kulturellen Erfahrungen heranführen zu wollen, die ihm selbst so wichtig waren und dann die Kinder total zu überfordern, sodass sie dann bestimmte Dinge noch gar nicht so wertschätzen können. Also er beschreibt das dann so, weißt du, früher fand dann oft der erste Theaterbesuch überhaupt in einem Theater, irgendwann im späten Grundschulalter oder sowas statt und dann war das oft so ein richtig besonderes Erlebnis, zum ersten Mal an so einem Ort zu sein und heute haben viele Eltern selber so Spaß dran, mit ihren Kindern in die ganzen dollen Produktionen zu gehen, mit den Kita-Kindern, da haben dann die Erwachsenen oft mehr davon als die Kinder und dann hat man lauter heulende Kinder in den Reihen sitzen, die eigentlich lieber draußen Fangen spielen würden oder so. Naja. Und er mahnt da dann auch so ein bisschen dazu, sich nochmal zu überlegen, wie cool war dieses Gefühl, mit 12 zum ersten Mal der kleine Hobbit zu lesen oder irgendwas und ist das wirklich im Sinne meines 6-Jährigen, wenn ich das jetzt schon vorziehe, weil ich mich so drauf gefreut habe, das irgendwann mal mit meinem Kind zu teilen. Das fand ich auch so einen ganz spannenden Aspekt.
Ja, klar. Ich freue mich immer drüber, wenn ich es merke, so, da geht jetzt nochmal ein Kind irgendwie einen Schritt zurück. Also, das sind ja oft nur so Momente, oder du siehst irgendwie die Kinder kuscheln oder es ist natürlich oft gut, wenn es dann noch sozusagen irgendwo ein anderes, sag ich mal, Beutekind gibt, ja, also sozusagen, wenn es dann noch ein jüngeres Duplo-Spiel des Kind irgendwo gibt, dann das Größere kann dann sozusagen unter dem Vorwand der Kinderbespaßung selber nochmal mit Duplo spielen oder sowas, ist halt immer total dankbar und wenn man das dann so bemerkt, dann kurz innezuhalten und zu sagen, lass sie bloß machen, da wird einfach nochmal irgendein Bedürfnis gestillt,
genau,
da freue ich mich immer, wenn ich das so sehe, ja.
Total, also das ist wirklich auch was glaube ich ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen hilft, wenn sie in irgendeinem Kontext nochmal Kontakt haben mit jüngeren Kindern, ob das Geschwisterkinder sind, Cousins, Cousinen, Kinder von Freunden, was auch immer, und dann wirklich sich selber nochmal in einem sicheren Rahmen, weil man spielt ja mit den jüngeren Kindern, in so bestimmte Kinderspiele vertiefen dürfen oder so. Das ist bei unseren Kindern, wir haben ja nun wirklich die ganze Bandbreite zwischen ganz klein und ganz groß, was ich ganz häufig beobachte, dass das oft so ein, okay, ich spiele noch mal mit dir Uno oder sowas, ne, dass es dann solche Sachen gibt, die dann aber total beglückend auch für das ältere Kind sind. Und mal mit so einem jüngeren Kind noch mal spielen zu dürfen, erfüllt oft auch ganz viele Bedürfnisse bei den Größeren. Ich glaube, dass zum Beispiel diese Bereitschaft auch vieler Teenagerinnen vor allem in unserem Umfeld zu babysitten, also auch nochmal jüngere Babysitterkinder zu betreuen, auch viel damit zu tun hat, dass sie sozusagen oft das Gefühl haben, es gibt so eine Rollenerwartung, schon so groß sein zu müssen mit 14, 15, aber wenn ich dann auf ein dreijähriges Kind aufpasse, habe ich sozusagen die höchstamtliche Erlaubnis, nochmal auf dem Boden, ne, mit Puppen zu spielen und so. Und das nährt auch nochmal einen Teil in mir. Auch da, finde ich, haben es aber oft die Mädchen echt leichter als die Jungs, nochmal so ein Ventil für dieses, ne, mit kleineren Sein zu finden. Also gerade Teenager-Jungs haben, wenn sie nicht gerade ein jüngeres Geschwisterkind haben oder so, manchmal weniger Zugang nochmal zu diesen kindlichen Spielwelten, als viele junge Frauen das haben.
Ja, spannend. Schreibt uns doch, was ihr so denkt zum Thema, und zwar an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Ja, diese Folge wird unterstützt von Thekla. Das ist eine Bildungseinrichtung für professionelle Online-Aus- und Weiterbildung im Bereich der Bindungspädagogik. Was bedeutet das für euch konkret? Ihr könnt bei Thekla unterschiedliche Kurse und Online-Vorträge besuchen, die alle zu einer Kindheit voller Liebe, Wärme, Schutz und Geborgenheit beitragen. Das heißt, es gibt ein umfangreiches Ausbildungsangebot und Kurse und Beratungen deutschlandweit. Ihr könnt einzelne Kurse besuchen dort, aber ihr könnt eben auch ganze zertifizierte Ausbildungen machen, zum Beispiel die Ausbildung in systemischer und bindungsorientierter Familien- und oder Paarberatung. Das heißt, ihr könnt euch ausbilden lassen als selbstständige BeraterInnen, egal wo ihr lebt. Ja, es gibt ein internationales Team sozusagen mittlerweile, nicht nur in Deutschland, die von Menschen, die dort diese Ausbildung gemacht haben, und ihr seid dann perfekt vorbereitet, selbst Familien auf ihrem Weg hin zu einem familienfreundlicheren Alltag zu begleiten. Die Leiterin von Thekla heißt Marga Bielesch, die kenne ich auch persönlich. Ich habe auch schon mit Thekla oft zusammengearbeitet, dort auch teilweise schon in den Ausbildungen, ne, mitgewirkt und dort Ausbildungsinhalte vermittelt. Und Marga hat selbst auch schon mehrere sehr wertvolle Bücher geschrieben. Was ich euch besonders empfehlen kann, ist ihr Buch Bindungsorientierte Erziehung als Team, indem sie eine Frage beantwortet, die ganz, ganz viele Eltern umtreibt, die mir auch ganz oft gestellt wird, nämlich, wie gelingt das, gemeinsam auf einen grünen Zweig zu kommen, was die Begleitung der Kinder angeht, gerade auch, wenn wir aus unterschiedlichen eigenen Prägungen kommen, wenn vielleicht das eine Elternteil eher autoritärer erziehen würde, als es das andere gut findet, wie kommt man da auf einen gemeinsamen Weg? Darüber schreibt sie mit viel Wärme und viel Wissen. Dieses Buch kann ich euch auch empfehlen, ebenso wie das gesamte Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot von Thekla.
Genau, und wenn ihr euch das Aus- und Weiterbildungsangebot von Thekla anschauen möchtet, geht auf thekla.th.de und mit dem Rabattcode Nora, einfach geschrieben wie ihr Vorname, erhaltet ihr auch 10% auf eure Ausbildungskosten. Vielen Dank und damit kommen wir zum Postfach. Ja, und zwar würde ich gerne die internationale Berichte zum Thema Einschulung Thematik fortsetzen. Also, und zwar hat uns Svenja zu unserer Schulfolge geschrieben, wie es so in Belgien ist. Hallo liebe Nora, lieber Oliver, vielen Dank für euren Podcast. Ihr begleitet mich jeden Montag auf dem Weg zur Arbeit und eure Gedanken und Impulse tragen mich durch die ganze Woche. Eure Folge zur Einschulung hat mir einen anderen Blick auf das Thema gegeben. Ich wohne seit 10 Jahren in Belgien und habe 3 Kinder, die hier in den Kindergarten gehen. Der Kindergarten ist an die Grundschule angeschlossen und startet dezentral nach den Ferien, wenn das Kind 2,5 ist. In der Einstiegsklasse kommen nach und nach Kinder hinzu, bis am Ende des Schuljahres die endgültige Klassenstärke erreicht ist. Diese Gruppe bleibt dann auch bis zum Ende der Grundschule in diesem Verband, in Belgien bis zur 6. Klasse, also 9 Jahre. Ich habe so schöne Erinnerungen an meine Einschulung mit Schultüte und großer Familienfeier. Bei dem Gedanken, dass meine Kinder das nicht haben werden, wurde und werde ich immer noch ein bisschen wehmütig. Ich habe dieses ganze Vorschulding in Deutschland natürlich nie aus Elternperspektive mitgemacht und muss sagen, dass ich dank eurer Folge auch sehe, wie viel weniger Druck dieser Low-Key-Ansatz hierzulande auf Eltern und Kinder ausübt. Hier gibt es keinen separaten Vorschulunterricht, muss oder kann Kinder oder Sarah, die plötzlich Mefrau Peters wird. Alle LehrerInnen bleiben bei ihren Vornamen. Von dritter Kindergartenklasse bis in die erste Schulklasse wechseln, ist einfach nur ein anderes Klassenzimmer nach den Sommerferien im selben Gebäude mit derselben Gruppe. Nur die Lehrkraft ist neu. Die bleiben hier in ihrer Klasse und die Kinder wechseln. Aber meine Kinder kennen alle LehrerInnen vom Schulhof. Sie gehen allerdings auch auf eine sehr kleine Freinetzschule. Das ist natürlich nicht überall so. Ich hoffe, ihr findet diesen kleinen Einblick in Schule in einem anderen Land interessant. Liebe Grüße aus Belgien, Svenja.
Oh Svenja, vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe gerade spontan den Impuls, nach Belgien auszuwandern. Ich war da auch schon mal und habe einen Vortrag gehalten und habe erfahren, dass auch natürlich, wie so oft, ne, nicht überall das Gras grüner ist. Und es war so, dass viele Eltern aus Belgien bei meinem Vortrag total überrascht waren über die großzügige deutsche Elternzeit und das deutsche Elterngeld. In Belgien ist es ja sehr üblich, dass die Kinder im ersten Lebensjahr auch schon in die Krippe kommen. Und auch das Thema Eingewöhnung wird in Belgien anders gehandelt. Da waren auch große überraschte Augen im Publikum, als ich erzählt habe, wie teilweise in Deutschland Kinder wochenlang eingewöhnt werden, nicht wahr, Oliver?
Monatelang.
Aber genau, das zeigt immer so schön, diese Blicke über Ländergrenzen, wie wir manchmal so denken, so ist es und so muss es sein. Und dass es eben auch ganz anders gehen kann und auch gut sein für Kinder. Und ich habe dann immer die Hoffnung, dass diese Einblicke auch in andere Schulsysteme, Bildungssysteme eben auch zeigen, es gibt so viele unterschiedliche Wege und am Ende stehen immer dann Erwachsene, ne, die das gelernt haben, was sie lernen mussten und die so ihren Weg gegangen sind. Und ich finde auch diesen Hinweis auf die Eltern- und die Kindperspektive nochmal so interessant. Ne? Also wir haben jetzt so drüber gesprochen, wie herausfordernd teilweise für Eltern diese Zeit vor der Schule ist und dass man dann manchmal so denkt, oh, haben wir uns jetzt richtig entschieden? Und Svenja erzählt dann gleichzeitig so, wie schön sie es einfach fand und wie sie sich über ihre Schultüte gefreut hat. Und ich glaube, das ist ganz oft die Perspektive der 6- und 7-Jährigen oder auch 5-Jährigen ErstklässlerInnen, die dann einfach sagen, yay, Schultüte, yay, Schulranzen, das wird schon so. Ja. Manchmal kann man sich auch ein bisschen was von dieser Leichtherzigkeit vielleicht mitnehmen, auch wenn es natürlich manchmal Schwierigkeiten geben kann auf dem schulischen Weg. Aber erstmal ist so ein gewisses Vorschussvertrauen oft auch ganz günstig.
Super, ja. Ja, schöne Grüße nach Belgien. Vielen Dank für deine Mail. Euch allen danke fürs Zuhören und dann würde ich sagen, wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.